Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo.
Ich rieche Kekse.
Ja, und wenn das Krümelmonster Kekse riecht, wissen wir, wie es weitergeht, ne? Was dann schon überraschender ist, ein Radiosender aus einer Keksfabrik, der stilprägend wird, auch über die Keksfabrikgrenzen hinaus. Sowas gab es mal in Großbritannien und wir sprechen heute über das Keksradio. Wohl bekommt's. Ja, wir saßen heute früh so zusammen in unserer Redaktionsrunde, haben wie immer gesammelt, was ist so los und gerade der Redewert in dieser Welt. Und wir sind an drei Teilen hängen geblieben, die jetzt zu einem Ganzen werden sollen. Zum einen ist da die Nachricht, dass Kabarettist Florian Schröder mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet wird, unter anderem wegen seines Auftritts auf einer Querdenker-Demo, wo er sich ja auf der Bühne mit seinen Argumenten gegen die TeilnehmerInnen positioniert hat. Dann dachten wir noch an den wichtigsten britischen Literaturpreis, den Booker Prize. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner für den besten englischsprachigen Roman wird heute Abend bekannt gegeben. Und auch da dominieren stark politische Themen wie Klimawandel und Armut. Ja, und dann ist da natürlich die Monopol Top 100 Liste mit den 100 bedeutendsten AkteurInnen im Kunstbetrieb. Haben wir gestern hier schon drüber gesprochen. Und auf dieser Liste steht eben auf Platz 1 kein einzelner Akteur, keine einzelne Akteurin aus dem Kunstbetrieb, sondern eine Bewegung. Black Lives Matter. Eine Entscheidung, die Kunstkritiker Carsten Probst bei uns im Deutschlandfunk Kultur so kommentiert hat.
Black Lives Matter machen ja keine Kunst. Vielleicht empfinden es die Protestierenden sogar als Beleidigung, wenn sie als Künstler abgetan werden. Denn sie wollen ja schließlich die Realität verändern. Auch einem Kunstmagazin wie Monopol scheint mittlerweile nicht mehr so ganz klar zu sein, wo Kunst anfängt oder aufhört.
Ja, wo fängt sie an, wo hört sie auf? Wie politisch sind im künstlerischen Bereich gerade Ranglisten und Preise? Und ist Diversität zumindest auf dem Weg dahin, ein Kernkriterium zu werden, um Ranglisten anzuführen und Preise zu gewinnen? Das sind so Fragen an Wolfgang Ulrich, Kulturwissenschaftler und Kunsthistoriker. Tag, Herr Ulrich.
Ja, Grampes, hallo.
Ja, wie schauen Sie denn auf diese Preis- und Ranglisten-Gemengelage? Wird die immer politischer?
Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also wenn es um Literatur oder auch um Comedy-Kabarett geht, dann sehe ich darin nicht so was ganz Neues. Wurde auch schon erregt diskutiert, als Heinrich Böll den Literaturnobelpreis bekommen hat in den frühen 70er Jahren, ob das jetzt nicht eine rein politische Entscheidung war. Also da ist das sicher nichts Neues. Aber für die bildende Kunst würde ich schon sagen, da ist der ganze Bereich in den letzten 10, 15 Jahren sicher politischer geworden, was nicht nur unbedingt an den KünstlerInnen liegt, sondern vor allem sicher auch an der Instanz von KuratorInnen, die ja so sehr verantwortungsvoll sind, darüber bestimmen, was überhaupt bei Biennalen und so gezeigt wird. Und wenn man sich da mal umschaut, dann stellt man tatsächlich fest, so eine Großausstellung wird nicht damit legitimiert, dass eine Kuratorin oder ein Kurator sagt, schaut her, wir haben einen neuen Ismus entdeckt oder einen neuen Stil in der Kunst entdeckt, den wollen wir euch jetzt mal zeigen, sondern eine Ausstellung wird damit legitimiert, dass man eben sagt, ja, da gibt es eben auch im Bereich der Kunst, nimmt man sich der ganz großen Themen an, der Gerechtigkeitsfragen, der Themen von Minderheiten, von Unterdrückung, Klima, was Sie gerade schon angesprochen haben, und will damit auch so ein Event, so eine Ausstellung natürlich noch mal brisanter machen, weil es um die ganz großen Themen geht. Also hier stelle ich schon so einen gewissen Paradigmenwechsel fest.
Was mich bei Preisen und Ranglisten häufig umtreibt, ist die Beliebigkeit. Ja, ein paar Leute bestimmen, was ganz toll sein soll, obwohl es auch viele andere tolle Leistungen gibt. Also was passiert denn da gerade genau? Ändern sich die Kriterien, wie zum Beispiel Diversität soll eben ein wichtiges Kriterium sein, oder ändert sich die Definition dessen, was Kunst ist, was künstlerisch wertvoll ist?
Ja, also sicher ändern sich die Kriterien, wobei das natürlich auch immer stattgefunden hat und erstmal dafür spricht, dass wir in einer lebendigen Kultur leben, wo sich was verändert. Also ich sehe das jetzt mal grundsätzlich auch positiv, und wir haben viel Anlass zum Debattieren, und je mehr über Kriterien ins Spiel gebracht werden, umso mehr kann man streiten, umso vielleicht dann aber auch letztlich sensibler sind die Protagonistinnen solcher Streits am Ende davon. Was man schon feststellen kann, Sie haben ja gerade Carsten Probst zitiert, weiß man noch, wo Kunst anfängt und wo sie aufhört. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich eine spannende Frage geworden.
Wie würden Sie die denn beantworten?
Und ich würde sagen, nee, man weiß es oft nicht mehr. Jetzt, wenn man so einen klassischen Standpunkt einnimmt, ist das vielleicht erstmal, würde man sagen, oh, schade, früher war doch klar, Kunst ist Kunst und alles andere, wie es so schön hieß. Und Kunst hat gerade davon gelebt, Sorgen sehr klar abgegrenzt zu sein, ein autonomer Bereich zu sein, hat Sorgen ihre Autorität daraus bezogen, nicht korrumpiert zu sein von zu engen Verbindungen mit anderen Bereichen, wollte so die Gegeninstanz sein, die deshalb dann vielleicht gerade auch die Welt verändern kann, weil sie Sorgen so autonom, so unabhängig ist. Das ist heute, glaube ich, wirklich sehr anders geworden. Heute hofft man viel eher, dass Kunst wirksam wird, wenn sie sich Sorgen verbündet mit anderen Bereichen. Und wenn sie also eben nicht mehr isoliert auftritt. Und da ist, glaube ich, aber ein ganz wesentlicher Sorgenbeschleunigungsfaktor für diese Entwicklung die Macht der sozialen Medien. Also das ist ja so ein neuer öffentlicher Raum da entstanden mit klaren eigenen Regeln, einer eigenen Logik. Und egal aus welchem Bereich man da kommt, man passt sich erstmal diesen Regeln an. Das heißt, verschiedene Bereiche werden sich immer ähnlicher, können sich also besser beeinflussen. Und deshalb finde ich auch eigentlich sogar ganz folgerichtig, dass Monopol Black Lives Matter auf Platz 1 gesetzt hat. Das ist nun mal eine Bewegung, die sich nicht zuletzt dadurch auszeichnet, so die Möglichkeiten auch von Vernetzung sehr gut zu nutzen und eben viele Bereiche und nicht zuletzt den Kunstbereich zu erreichen und umgekehrt versuchen eben jetzt auch KünstlerInnen Sorgen, sich mehr diesen politischen Fragen anzunähern, um vielleicht eine andere nochmal Geltung, eine andere Autorität zu bekommen. Also man trifft sich da von zwei Seiten. Ich glaube, von beiden Seiten gibt es Interesse, sich auf die andere Seite zuzubewegen. Und deshalb ist nicht mehr so klar zu entscheiden, wo hört was auf, wo fängt was an.
Ja, Herr Ulrich, danke Ihnen.
Ich danke Ihnen, Herr Krampes.
Und so viel ist sicher, dem Krümelmonster gefällt das. Das, was jetzt kommt. Vor 50 Jahren, also 1970, ist in Großbritannien ein sehr prägender Radiosender gestartet, und zwar exklusiv in den Keksfabriken des britischen Keksfabrikanten United Biscuits. Ja, und das UBN, das United Biscuits Radio Network, das ist einfach zu schön, das hat mit seinem Einfluss nicht an den Keksfabrikgrenzen Halt gemacht, sondern es hatte darüber hinaus großen Einfluss auf den Klang des kommerziellen Musikradios. Trotzdem war nach einem knappen Jahrzehnt dann Schluss.
You are listening to the final hour in the life of UBN, the United Biscuits Network, Europe's largest industrial radio service.
UBN, the end of an era.
Das Ende einer Ära, ein Jingle aus der Abschiedssendung des United Biscuits Network, gesendet am 16. Dezember 1979. Die gesamte letzte Stunde dieses Senders ist übrigens auf Soundcloud öffentlich archiviert, können Sie da hören. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Robert Rothefer in London über die Geschichte dieses Keksfabrikradios. Tag, Herr Rothefer.
Ja, hallo, guten Tag.
Ein keksfabrikeigener Radiosender. Warum hat denn United Biscuits sich diesen Luxus überhaupt geleistet?
Ja, also wir sprechen jetzt mal von einer ganz anderen Welt, eben vor 50 Jahren. Flächendeckendes Popradio, das man überall aufdrehen konnte, gab es noch nicht. Und was es aber sehr wohl schon gegeben hatte, war also Berieselungsmusik in Fabriken. Also das, was man in Großbritannien verächtlich Muzak genannt hat. Und dass die Leute irgendwie beschwingt in den Rhythmus bringen sollte bei der Arbeit am Fließband. Aber diese Taktik, die ist ganz bald nach hinten losgegangen, weil die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Zeit sich dann auch schon von dieser Muzak genervt gefühlt haben. Vor allem also in den 60s, zur Zeit der Pop-Explosion, hat das überhaupt nicht mehr in die Zeit gepasst. Und es gab ja auch damals einen Überschuss an Arbeitsplätzen für junge Leute. Also es ist an den Fabriksbetreibern gelegen, sich was Besseres einfallen zu lassen, um also Arbeitskräfte bei der Stange zu halten. Und daher hat United Biscuits sich diesen Radiosender einfallen lassen, der in den verschiedenen Werken der Firma sein Programm ausgestrahlt hat. Rund um die Uhr übrigens, weil auch rund um die Uhr Keks gebacken wurden. Also in Osterley und Harleston, in West- bzw. Nordwest-London, in Manchester, Liverpool und Glasgow, tausende Menschen haben dieses Radio gehört.
Ja, tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesen Fabriken gearbeitet haben. Aber da hat der Sender ja noch nicht den Rest der Bevölkerung erreicht. Wie konnte denn dieses Keksradio so großen Einfluss ausüben?
Ja, also das erklärt sich auch aus dem historischen Kontext. Also es gab in Großbritannien, habe ich schon gesagt, keine kommerziellen Musiksender damals. Das heißt, es hatte aber in den 60er Jahren bereits sehr einflussreiche Piratensender gegeben, die vor den Küsten der britischen Insel von Schiffen aus hauptsächlich Popmusik und Werbung gesendet haben. Und die wurden dann 1967 von der Regierung abgedreht und zum Ausgleich hat die BBC damals ihren Popsender Radio One lanciert, den es ja bis heute gibt. Aber es hat dann erst bis Anfang der 70er Jahre gedauert, dass Lizenzen an Privatradios verliehen wurden, die dann auch Musik spielen durften. Und dazwischen war dann eben so eine Zeit, als es nur das United Biscuits Network als Alternative zur BBC gab. Und ich habe mit dem Londoner Musiker und Produzenten Andy Lewis, einem großen Kenner der britischen Radiogeschichte, darüber gesprochen, was eben in dieser Übergangszeit die Rolle des Radiosenders aus der Keksfabrik war.
A lot of the people that were involved in running that had been running pirate radio in the 60s. And the guy who ran.
Viele der daran Beteiligten hatten in den 60er Jahren Piratenradios betrieben. Der Chef von United Biscuits rekrutierte einen Mann vom Piratensender Radio London, um den neuen Sender aufzubauen. Das Format eines von einem DJ moderierten Musikradios war damals noch sehr neu und glamourös. Wer bei einer Firma arbeitete, die ihr eigenes Radio mit DJs hatte, konnte sich also als ein bisschen was Besonderes fühlen.
Also Andy Lewis, Experte für britische Radiogeschichte, erklärt, wie das britische Piratenradio seine Fortsetzung im Keksradio fand. Aber das, was man sich heute so unter Piratenradio vorstellt, passt ja vielleicht nicht unbedingt zur Idee von Gebrauchsmusik, die man dann zum Arbeiten hört. Was für eine Musik hat denn das Keksradio gespielt?
Ja, also eigentlich schon Mainstream-Pop. Und ich glaube, man muss sich erstmal vor Augen führen, dass das britische Piratenradio auch ebenso ausgesehen hat. Das war nicht eine jugendkulturelle Underground-Geschichte, sondern das waren zwar illegale, aber sehr kommerzielle Unternehmen, die eine Marktlücke gefüllt haben, solange die BBC noch keinen eigenen Popsender hatte. Also das heißt, sie waren bei Jugendlichen sehr beliebt, weil sie der einzige Ort waren, wo man rund um die Uhr Pop hören konnte. Und genau diese Musik hat UBN dann auch gespielt. Allerdings interessanterweise schon mit Rücksicht auf zum Teil sehr spezifische, für die damalige Zeit durchaus ungewöhnliche Hörerwünsche, wie mir Andy Lewis erklärt hat.
It was one of the first places in Britain to regularly play music from India.
Es war einer der ersten Orte in Britannien, der regelmäßig Musik aus Indien spielte. Vor allem in Londoner Fabriken gab es viele aus Indien eingewanderte Arbeiter. Die wollten indische Popularmusik und Bollywood-Soundtracks hören, die in Großbritannien kein Airplay bekamen. Das brachte einer Generation diese Musik näher und gab allen das Gefühl, dass sie Teil derselben Community waren.
Like the sound of your voice, Mr. Lewis. Also das United Biscuits Network, ne? Das hat er gesagt, hatte auch eine multikulturelle Pionierrolle. Aber wenn das jetzt alles so gut lief, wieso war es dann 1979 vorbei mit dem Keksradio?
Ja. Das ist eine gute Frage. Also einerseits hatte sich natürlich das wirtschaftliche Klima geändert. Also 1979 kommt Margaret Thatcher, es gibt überall Sparwellen. Dann natürlich die fortschreitende Automatisierung in der Keksherstellung, damit auch immer weniger Arbeitskräfte in den Fabriken und den Robotern muss man ja keine Musik zur Motivation vorspielen. Und dann eben, wie gesagt, die Arbeitslosigkeit hat also statt wählerischen Arbeiterinnen und Arbeitern, die man bei Laune halten wollte, gab es eben Glückliche, die einen Job bekamen und dann weniger hohe Ansprüche darauf hatten, wie sie unterhalten wurden beim Arbeiten. Aber wenn man sich diesen Mitschnitt, den wir vorher erwähnt haben auf SoundCloud, von der allerletzten Stunde des United Biscuit Network anhört, dann fällt schon auch auf, dass die Musik, die da gespielt wurde 1979, vielleicht auch ein bisschen altmodisch gewirkt haben muss. Also weil 1979 auch eine Zeit war, als die Welt des Pops sich so in Nischen aufzusplittern begann und die Popcharts nicht mehr einen Konsens abgebildet haben. Also es war die Zeit, als es Post-Punk gleichzeitig mit der beginnenden Independent-Szene, aber gleichzeitig mit Disco und kommerzieller Rockmusik gab und die Anfänge des Hip-Hop und so weiter, alles parallele Blüten. Und da ist es nicht mehr so leicht, dann die ganze Belegschaft zufriedenzustellen. Und abgesehen davon gab es eben zu jener Zeit dann auch schon viele Musiksender in Großbritannien, die man sich beim Arbeiten genauso anhören konnte. Da war eben das eigene Netzwerk nicht mehr wirklich notwendig. Und das Interessantere ist aber auch daran wieder, wenn wir vom Einfluss vorher gesprochen haben, dass viele der DJs, die beim United Biscuit Network begonnen hatten, dann nicht nur bei kommerziellen Sendern neue Arbeit gefunden haben und zum Teil dort sehr prominent geworden sind, sondern teilweise auch bei der BBC. Also insofern hat das Keksradio in seinem Nachlass tatsächlich kulturell sehr weite Kreise durch das britische Radiogeschehen gezogen.
Radio aus der Keksfabrik. Vor 50 Jahren ist das United Biscuits Radio Network gestartet, existierte ein knappes Jahrzehnt und die Geschichte dazu hat uns Robert Rothefer aus London erzählt. Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In den USA wurden die National Book Awards vergeben. Dabei wurde in der Kategorie Belletristik Charles Yu für seinen Roman Interior Chinatown geehrt. Als bestes Sachbuch wurde The Dead Are Arising, The Life of Malcolm X von Tamara und Les Payne ausgezeichnet. Leer ausgegangen ist dagegen die in Hamburg geborene Schriftstellerin Anja Kampmann. Sie war in der Kategorie für übersetzte Literatur mit ihrem auf Deutsch 2018 im Karl-Hanser-Verlag erschienenen Debütroman »Wie hoch die Wasser steigen« nominiert. Bei der Verleihung habe es für sie nichts zu verlieren gegeben, sagte Kampmann im Deutschlandfunk Kultur.
Alleine, dass das Buch jetzt in so einer guten Übersetzung vorliegt, ist ja toll. Dass es dann irgendwie auch noch so gelesen und verstanden und gewürdigt wird, ist 2,5 Jahre nach Erscheinen immer noch wahnsinnig schön. Wenn man dran sitzt und quasi schreibt, dann ist man ja eigentlich sehr lange sehr im Wagen und auch jetzt einfach, dass es da so verstanden wird, ist toll.
Gewonnen hat die Kategorie die Japanerin Yu Miri mit Tokyo Ueno Station. Die National Book Awards gelten neben den Pulitzer-Preisen als bedeutendste Literaturauszeichnung der USA. Das Bundeskartellamt hat den Zusammenschluss der beiden Bucheinzelhändler Thalia und Osiander freigegeben. Obwohl dadurch eine große Handelsplattform entsteht, sieht das Kartellamt den Wettbewerb auf dem freien Markt nicht als gefährdet an. Anne Burkhardt.
Thalia ist die größte Buchhandelskette in Deutschland mit bundesweit 312 Filialen. Osiander betreibt aktuell 72 Buchläden, die überwiegend in Süddeutschland liegen. Beide Unternehmen sind außerdem auch im Onlinehandel tätig. Zusammen haben sie nun eine sehr starke Position, gibt das Bundeskartellamt in Bonn zu, aber ohne den Wettbewerb zu behindern. Ausschlaggebend dafür sei die gesetzliche Buchpreisbindung. Weil Bücher überall gleich viel kosten, seien kleine lokale Buchläden dadurch nicht im Nachteil, so das Kartellamt.
Die internationalen Händelfestspiele in Göttingen bekommen 2021 ein neues Leitungsteam. Der griechische Dirigent und Pianist George Petrou übernimmt dann als Nachfolger von Lawrence Cummings die künstlerische Leitung des Festivals, wie die Festspiele mitteilten. Petrou leitet derzeit das Orchester Armonia Athenea. Cummings, seit 2011 künstlerischer Leiter der Händel-Festspiele, wird Direktor der Academy of Ancient Music im englischen Cambridge. Geschäftsführender Intendant der Göttinger Händel-Festspiele wird im nächsten Jahr Jochen Schäfsmeier.
Sind geheime Orte der Kindheit nicht was ganz Wunderbares? In einem Kinderheim in Japan namens Star Kids, da gibt es viele unterschiedliche Lebenswege, die sich treffen, aber das eint in diesem Heim alle Kinder. Sie treffen sich zwischendurch eben an einem ganz bestimmten Ort, um sich zurückzuziehen, um Pläne zu schmieden oder sich in Fantasien zu flüchten. Und zwar ist das ein altes Auto, das Wrack eines Nissan Sunny. Ja, und diese Geschichte ist eine fiktive, mit aber realen Einflüssen. Der japanische Zeichner Taiyo Matsumoto hat sie verarbeitet in seinem Manga, das heißt Sunny. Und darin verarbeitet er wiederum auch seine Kindheit im Pflegeheim. Sunny ist kürzlich auf Deutsch erschienen und ich spreche drüber mit Manga-Expertin Sabine Scholz. Tag, Frau Scholz.
Ja, hallo.
Was genau erzählt Sunny?
Ja, Matsumoto erzählt in Sunny episodenhaft aus dem Alltag einiger Pflege- und Waisenkinder in den 1970er Jahren. Dabei schöpft er, wie Sie schon gesagt haben, aus seinen eigenen Erfahrungen, und viele der Figuren in der sechsteiligen Reihe basieren auch auf realen Personen. Es ist aber dennoch kein klassisches autobiografisches Werk, das betont auch Matsumoto immer wieder selbst. Er hat in jedes dieser kleinen Kinder ein wenig von sich selbst hineingeschrieben, und das erinnert wiederum stark an die Gattung der Ich-Prosa, wie man sie schon von Yoshiharu Tsuges Der nutzlose Mann kennt. Sunny ist also ein Vertreter des Seinen-Genres, also ein Manga für ein erwachsenes Publikum.
Wer sind denn die Kinder, die da leben im Heim? Was sind die herausragenden Charaktere?
Ja, im Heim der Sternenkinder wohnt zum einen der Neuankömmling Sei, der glaubt, bald zu seinen Eltern zurückkehren zu können, die ihn dort abgegeben haben. Und der Zahn wird ihm aber gleich von Haruo gezogen. Das ist ein rebellischer Junge, der schon seit längerer Zeit im Heim ist, und der nimmt kein Blatt vor dem Mund. Er selbst ist auch, vermisst seine Mutter auch sehr. Und der kleine freche Junsuke wiederum klaut und lügt, um die Leere zu füllen, die ihn seit dem Verlassen seiner Mutter erfüllt. Seine Mutter ist sehr schwer krank und deswegen kann sie sich nicht um ihn kümmern. Dann gibt es die beiden Mädchen, Megumo und Miiko, die leiden unter der Zurückweisung ihrer Mitschülerinnen. Und das sind eben pubertierende Mädchen, die schon an die Liebe denken, aber eben auch noch mit Puppen spielen, also so mitten im Leben stehen. Weiterhin beschreibt er den behinderten Taro, der im Heim lebt. Der hat eine ganz enge Beziehung zu einem der Jüngsten der Bande, Shosuke. Und als dieser verloren geht, findet er ihn auch auf fast wundersame Weise wieder. Das sind aber eben nur einige wenige Hauptpersonen in Sunny. Es gibt noch ein paar mehr Kinder.
Oh, das sind aber schon einige. Mir kommt das schon relativ komplex vor. Wie erleben diese Kinder denn ihren Alltag im Heim?
Ja, dieser Alltag, alle diese Ereignisse dort im Heim sind mit einer gewissen Wehmut bedeckt. Also selbst die kleinsten alltäglichen Freuden und auch das freie Spiel der Kinder, das wird von dem Schicksal und ihren Ängsten berührt. Matsumoto schildert die Emotionen und die Erlebnisse der Kinder sehr lebensnah und eben auch mit großer Feinfühligkeit. Das geht so richtig ans Herz. Und es menschelt eben in jedem Kapitel. Und in jedem Kapitel steht eben auch eins der verlassenen Kinder im Mittelpunkt. Einen übergeordneten Handlungsbogen gibt es da eher nicht.
Aber was es gibt, ist ein Ausgleich, ein positiver Ausgleich. Das ist dieser Rückzugsort, dieser alte Nissan. Was bedeutet der für die Kinder? Und was sind das für Szenen, die sich da abspielen?
Ja, dieser alte, fahruntüchtige Nissan Datsun Sunny, der taucht immer wieder auf in fast jedem Kapitel. Und er ist eben nicht nur der Namenspate für das Werk, sondern auch ein Lichtblick für die Kinder. In diesem Autowrack, da können sie der Wirklichkeit entfliehen und ganz unter sich sein. Und hier sind sie zum Beispiel Taxifahrer, Gangster oder eben einfach nur ein Kind, das nach Hause fährt.
Jetzt haben Sie ja schon erzählt, dass die Geschichte von Taiyo Matsumoto sich abbildet, die Heimgeschichte, die er erlebt hat, wenn auch nicht eins zu eins. Aber was ist denn von dieser Geschichte bekannt, dass sich hier vielleicht wiederfindet?
Wir wissen über seine Vergangenheit, dass seine Eltern eben ihn bereits im Kindesalter in ein weit entferntes Heim gegeben haben. Und es ist auch bekannt, dass er eben an die Zeit dort auch viele gute Erinnerungen durchaus besitzt. Und das schlägt sich ganz deutlich in der Darstellung vom Pflegepersonal im Heim der Sternenkinder nieder, das eben den Umständen entsprechend sehr um die Kinder bemüht ist. Und gleichzeitig hat der Zeichner aber wohl nie verwunden, dass seine Eltern ihn damals im Stich gelassen haben. Und im Nachwort des Mangas wird auch erwähnt, dass er 20 Jahre gebraucht hat, bis er sich dazu bereit gefühlt hat, sich in dieser Form eben seinen Erinnerungen an diese Zeit zu stellen. Und bevor er sich an die Arbeit gemacht hat, hat er außerdem seine Eltern um Erlaubnis gebeten, die Geschichte zu erzählen. Vielleicht kann ich da noch mal kurz was zur aktuellen Situation in Japan erzählen, denn der Manga spielt ja in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und es ist auch heute noch üblich, dass in Japan die Kinder im Pflegeheim untergebracht werden. Also eine aktuelle britische Studie hat ergeben, dass etwa 85% der betroffenen Kinder und Jugendlichen dort betreut werden. Und das ist wohl einer der höchsten Anteile in den Industrieländern. Und es gibt, zum einen haben die Einrichtungen selbst ein großes Interesse natürlich daran, die Kinder aufzunehmen, weil in Japan gibt es die staatlichen Subventionen auf Basis der Anzahl der betreuten Kinder. Und zum anderen ist es traditionell so, dass eine Pflege in familiärer Umgebung eben als Gefahr für die Bindung der Kinder zu ihren leiblichen Eltern gesehen wird. Und das ändert sich nur ganz langsam.
Ist also auch ein ganz aktuelles Thema, nicht nur eins von Taiyo Matsumoto. Aber inwiefern ist das Thema bei ihm denn auch in anderen Werken präsent?
Ja, seit seinem Debüt in den 80er Jahren, also der Künstler ist 1967 geboren, wird er eigentlich für seine alternativen Manga-Geschichten geschätzt. Er hat schon in ganz vielen verschiedenen Genres gearbeitet, von Sport über Science-Fiction bis hin zu Samurai-Geschichten, und wurde auch nicht nur von japanischen, sondern auch von europäischen Künstlern, wie zum Beispiel dem Spanier Miguel Ancho Prado, beeinflusst. Aber das Motiv orientierungsloser Kinder zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch sein Werk. Also zum Beispiel in Gogo Monster, einem anderen Werk von ihm, da spielen zwei Jungen auf der Schwelle zwischen Kindheit und Erwachsensein die Hauptrolle. Oder den internationalen Durchbruch brachte ihm sein wohl bekanntestes Werk Tekken King Creed. Das ist eine brutale, urbane Science-Fiction-Fantasie, in der zwei Straßenkinder, zwei Halbstarke, ihre Heimatstadt vor einer bunten Verbrecherriege zu beschützen versuchen. Das gibt es auch als Anime, und die US-Ausgabe wurde zuletzt mit einem Eisner Award ausgezeichnet. Man merkt also, Taiyo Matsumoto stellte bereits vor Sunny immer wieder sehr junge, vielfach unbeaufsichtigte Protagonisten in den Fokus seiner Erzählungen.
Und für Sunny, das noch in Kürze, würden Sie eine Empfehlung aussprechen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein sehr europäisch geprägter Comic, der aber die Vorteile des japanischen Mangas in sich vereint. Für Erwachsene, für junge Leser, er ist sehr berührend.
Sunny von Taiyo Matsumoto ist bei Carlsen erschienen, hat 224 Seiten und kostet 16 Euro. Man muss sagen, das ist jetzt Teil 1, es ist ja eine Serie. Der nächste Teil soll Ende Dezember erscheinen, und Sabine Scholz hat uns Sunny vorgestellt. Vielen Dank dafür. Deutschlandfunk Kultur hier mit Games, über die man spricht. Über die sprechen wir regelmäßig mit unserem Kollegen Markus Richter. Hallo.
Hallo.
Und zwar in unserer Rubrik Vorgespielt natürlich. Heute sprechen wir über Assassin's Creed. Das ist so eine Art James Bond der Videospielwelt. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Teile, Ende überhaupt nicht absehbar. Und wie bei James Bond geht es um die Arbeit als Geheimagentin. Allerdings, das ist der wesentliche Unterschied, in wechselnden historischen Kulissen. Im aktuell jetzt erschienenen Teil Valhalla, da geht es um Wikinger. Was ist bei Valhalla denn neu und was ist wie immer bei Assassin's Creed?
Na, neu ist eben gerade, wie schon gesagt, gerade die historische Kulisse. In den letzten Teilen waren wir zum Beispiel im alten Griechenland unterwegs, um historischen Ägypten. Jetzt eben im hohen Norden bei den WikingerInnen, wichtiger Teil. Mhm. Und wie immer ist die Story des Charakters tragisch.
Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan?
Du hast mein Wort.
Nein. Nein, Varin. Nein, Varin!
Es kommt, wie es kommen muss. Wie in jedem Assassin's Creed-Fall oder in sehr vielen kommt es zu dramatischen Todesfällen im näheren Umfeld des Charakters. Und daraufhin folgt ein Auftreten mysteriöser Figuren.
Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden. Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt.
Und diese Schattenbruderschaft, die rekrutieren dann die Figur, und das mal mehr oder weniger Auslöschen der Feinde ist dann das Ziel eben des Creed, also das Credo der Attentäter.
Wird sie geschickt und sorgsam geführt, tötet unsere Klinge mit einem Streich. Nähere dich deinem Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend. Ja, ganz genau so.
Und damit wird man losgeschickt und soll die Welt in Ordnung bringen. Und dann gibt es auch wieder, und das ist eben diese Gemeinsamkeit, diese Welt, die riesig ist, die man frei erkunden kann, der dann historisch authentisch dargestellt ist und der sich dann eben diese riesige epische Geschichte entspinnt.
Und wie packend ist diese Welt?
Na, es ist halt Popcorn-Kino oder Popcorn-Gaming, muss man ja sagen. Es ist episch, es hat so komische Momente, es ist dramatisch. Wenn man spielt, hat man sehr viel Action, ist also alles dabei. Die Spielmechanik ist halt so eine Mischung aus roher Gewalt und Anschleichen an die Gegner und um die Ecke bringen. Man kann sich das immer aussuchen. Man kann auch den Charakter verbessern. Das geht umso besser, je mehr man die Welt erforscht. Man wird also dazu motiviert, und diese Welt ist wirklich, also die sieht toll aus und fühlt sich auch gut an. Das ist spannend zu entdecken. Also die Architektur und die Kleidung der Menschen und die Berufe, die da ausüben, in dem Wissen, dass das historisch authentisch recherchiert wurde, macht es Spaß, diese Welt zu entdecken, die auch visuell ganz hervorragend ist. Also auf so einem schneebedeckten Gipfel stehend ins Tal schauen, wo der Rauch einer malerischen Siedlung aus den Holzhäusern und so weiter und so fort. Das ist also wirklich toll. Und auch die Tatsache, dass eben Wikinger nicht ganz klassisch klischeebeladen Männer sind, sondern eben auch Frauen, macht das auch nochmal interessant. Das ist also ein guter, hochwertig produzierter Blockbuster.
Mhm. Und vor allen Dingen für die, die es jetzt zum ersten Mal erleben, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? ne? Also wenn ich jetzt aber schon Assassin's Creed 4 gespielt habe, wie erlebt man den aktuellen Teil dann?
Also ich muss da wirklich aus einer persönlichen Perspektive sprechen. Für mich ist das kaum mehr unterscheidbar, weil die Geschichte ist eigentlich fast egal. Die ist so ein Nebenher-Ding. Das Interesse ist dann fast nur noch, was ist denn an der Kulisse dieses Mal anders? Ich mag das Spielprinzip, von daher ist es schon unterhaltsam und mal wieder solide umgesetzt. Aber es ist halt sozusagen wirklich, wie beim Eingangsvergleich James Bond, es ist ein weiterer Teil der Serie. Ich kann daran Spaß haben, ob ich den jetzt spiele oder nicht, wird mein Leben und mein Horizont nicht maßgeblich irgendwie verändern. Vielleicht so ein bisschen Interesse an nordischer Historie oder Mythologie wird da entfacht. Und das mag jetzt so ein bisschen herablassend klingen, aber das ist gar nicht schlecht. Es ist nur eben auch total erwartbar.
Was hätte das verhindern können?
Na, ich glaube, das Problem, wenn man es so nennen will, dass so eine Serie einfach haben muss nach so einer Zeit, oder vielleicht könnte man es nennen, ist, dass man sich in so eine Art narratives Uncanny Valley begibt. Also Uncanny Valley ist ein Begriff aus der Computergrafik. Wenn da etwas sehr lebensecht wird, gruseln bei der Betrachtung die meisten Menschen diese kleinen Unterschiede umso mehr, weil man dann quasi sehr drauf gestoßen wird. Das ist noch nicht echt, aber sieht fast so aus. Und hier ist, finde ich, das ein bisschen ähnlich. Weil diese großen Welten, die werden immer authentischer und die sehen immer besser aus. Und da fühlt man sich immer sozusagen immer mehr wie in so einem historischen Reenactment. Gleichzeitig wird da aber immer diese ewig gleiche Geschichte von diesem Geheimbund mit dem tragischen Held und der Geheimgesellschaft gegossen. Und es geht immer um die ganze Welt. Und ich glaube, wenn in diesen riesigen Welten viel kleinere Geschichten erzählt werden würden, also vielleicht tatsächlich sozusagen im Alltag der historisch authentischen Menschen dort verortet, dann wäre das was Neues. Dann wäre das, wo man dem Abhilfe schaffen könnte. Solange bleibt es mit all seinen Vor- und Nachteilen ein Popcorn-Blockbuster, aber die machen ja ab und zu auch Spaß.
Ja, hin und wieder schon. Ne? So, und wenn Sie als Wikinger in See stechen wollen auf geheimer Mission oder Wikingerinnen, ne, ist ein wichtiger Unterschied, Assassin's Creed Valhalla, das gibt es für die meisten aktuellen Spieleplattformen und kostet je nach Plattform so um die 60 €. Markus Richter hat es vorgestellt. Ich danke dafür sehr herzlich.